One FM, der Football Podcast.
Herzlich willkommen bei OneFL, dem Football-Podcast. Ich bin Emil und ich freue mich auch dieses Mal wieder sehr, dass du Zeit gefunden hast, bei mir reinzuhören. Die Road to Kickoff geht heute in die zweite Runde. Vorher möchte ich aber noch ein bisschen was an Neuigkeiten loswerden, die sich so ergeben haben in den letzten Tagen. Da ist ein bisschen was passiert. Die Überschrift der letzten Tage ist auf jeden Fall recht kurz. Das ist nur eine Zahl, nämlich 53. Das ist, glaube ich, die magische Zahl gerade. Denn die Roster-Cuts stehen an und das bedeutet, dass jede Mannschaft ihr Team auf 53 Spieler kürzen muss. Das stelle ich mir nicht leicht vor in manchen Fällen. Man muss sich von dem einen oder anderen Spieler trennen, beziehungsweise den einen oder anderen Spieler ins Practice Squad verbannen, um es mal ganz dramatisch auszudrücken. Da passiert natürlich dann richtig viel, manchmal auch ganz unerwartete Sachen, manchmal Dinge, mit denen man natürlich rechnet. Was die letzten Tage auch passiert ist und meiner Meinung nach sehr überraschend war, der Aufschrei auch sehr, sehr groß war in der Football-Community, war der Trade von Trey Lance von den San Francisco 49ers zu den Dallas Cowboys. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Die 49ers in der Luxusposition, drei gute Quarterbacks am Start zu haben, die hätten sie letzte Saison auf jeden Fall gebraucht, vielleicht sogar eher vier. Und Trey Lance ist wohl hinten übergefallen und ist jetzt für einen Viertrunden-Pick nach Dallas gegangen. Überraschend. Ich verstehe auch, dass sich der ein oder andere 49ers-Fan oder Football-Fan ärgert und sagt, so ein Quatsch. Und ja, finde es aber sehr, sehr ungerecht, jetzt den 49ers oder Trey Lance dafür die Schuld zu geben. Ja, Trey Lance war immer dann verletzt, wenn man ihn gebraucht hätte. Und wenn man ihn nicht gebraucht hätte, war er eben fit. Das ist ja schlechtes Timing, würde ich sagen. Auch auf diesem Niveau und wenn es um so viel Geld und Picks und Prestige geht, gibt es eben manchmal auch einfach schlechtes Timing. Das macht auch davor nicht halt. Und zu sagen, ja, Trey Lance war ja sowieso nie für die NFL gedacht und so toll ist er ja gar nicht, finde ich auch ein bisschen verfrüht, denn gesehen haben wir alle eigentlich nichts. Muss man ganz ehrlich sagen, unter normalen Wettkampfbedingungen hat Trey Lance einfach viel zu wenig gespielt, als dass man sich da ein Bild hätte machen können. Deswegen hoffe ich, dass er bei Dallas vielleicht unter Umständen zum Zug kommen kann. Ist ja die Frage, wie Dak Prescott abliefert, beziehungsweise wie gesund Dak Prescott auch bleibt. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das mit Trey Lance weitergeht. Ein Viertrunden-Pick ist natürlich nicht viel, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was die 49ers für ihn ausgegeben haben. Natürlich ist das ein Verlustgeschäft, aber Schuld in Anführungsstrichen hat da meiner Meinung nach niemand. Das ist einfach wirklich tatsächlich dumm gelaufen. Kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Dann gab es noch einen Cut, den ich ganz interessant fand. Und zwar haben sich die Houston Texans von Desmond King, ihrem Cornerback, getrennt. 2 Jahre war er in den Diensten der Texans und hat meiner Meinung nach die Mannschaft auf jeden Fall eher verstärkt. War in der Defense präsent. Jetzt vielleicht kein Monsterspieler, aber definitiv was Stabiles. In der letzten Saison immerhin 89 Tackles und 2 Interceptions zustande gekommen. Da kann man eigentlich nichts sagen. Ist natürlich kein überragender Wert, aber man muss ja auch immer überlegen, was ist der Fokus, auf den man sich hinbewegt. Und ich würde sagen, Desmond King war mit Sicherheit einer der Besseren. Eine Theorie ist, dass die Texans sich auf Teufel komm raus versuchen zu verjüngen. Finde ich aber auch irgendwie ganz schön verrückt, wenn man sich überlegt, dass Desmond King 28 Jahre alt ist. Also alt ist das eben selbst in Footballjahren noch nicht, vor allen Dingen auch nicht für einen Cornerback. Ja, so viel zu den Cuts. Ich bin gespannt, was noch passiert. Das war dann ja wahrscheinlich auch die perfekte Überleitung für die
Road to Kickoff.
Also, ich finde es immer noch gut. Ja, die Road to Kickoff, zweite Folge, zweiter Teil, befasst sich dieses Mal mit der AFC South, die sich durch die Houston Texans qualifiziert haben. Letzte Saison in der Gesamttabelle geworden, weil sie leider das letzte Spiel der Saison gewonnen haben. Wirklich, wirklich dumm gelaufen. Sonst wäre der First Overall Pick drin gewesen. Ja, daraufhin wurde dann natürlich auch gleich der Head Coach gefeuert. Das war wahrscheinlich für niemanden eine Überraschung. Das war wahrscheinlich sowieso von langer Hand geplant und sich auf dieser Position, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, ziemlich verstärkt. Man hat sich DeMeco Ryans geschnappt, der Defensive Coordinator der 49ers. Der hat da eine super Arbeit geliefert. Und ich bin mal gespannt, wie der sich als Head Coach machen wird. In der Preseason sah das auf jeden Fall alles schon mal ganz souverän aus, würde ich jetzt mal behaupten. Er kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte in Houston, in das Energy Stadium. DeMeco Ryans früher dort als Linebacker zugange gewesen, über viele Jahre hinweg. Insofern, ja, natürlich jetzt auch Fanliebling. Ist ja ganz klar, dass alle Fans total begeistert sind und beeindruckt sind, dass Ryans jetzt der neue Head Coach ist. Auch neu im Draft dazugekommen ist der Rookie-Quarterback CJ Stroud von Ohio State. Der ist als zweiter Pick insgesamt über die Bühne gegangen. Direkt gefolgt von Will Anderson, der Linebacker aus Alabama. Der war der dritte Pick. Da wurde ja ordentlich getauscht und verhandelt, damit man ja unter die ersten drei Picks kommt und zweimal picken darf. Also einmal Offense als Rookie-Quarterback und eben den Rookie-Linebacker Will Anderson von Alabama. Ja, auf jeden Fall ganz gut verstärkt, darf man glaube ich nicht vergessen. Robert Woods ist auch von Tennessee als Wide Receiver dazugekommen. Ich fand den bei den Rams auf jeden Fall ziemlich gut. Zusammen mit Cooper Kupp war das echt ein starkes Wide Receiver-Duo. Tennessee hat das nicht so wirklich funktioniert. Da würde ich aber sagen, hatte das vielleicht auch was mit dem Quarterback zu tun, aber da kommen wir später drauf. Ja, das sind so die Sachen, die dazugekommen sind bei den Texans. Ich denke mal, da ist jetzt natürlich viel Umbruchstimmung, wie vorhin schon erwähnt. Da wird auch extrem verjüngt die ganze Zeit und viel getan und gemacht. Ich glaube, die werden sich noch finden müssen. Erstmal muss man gucken, ob CJ Stroud ready ist für die NFL. Das muss man einfach sehen, ob der den Druck standhalten kann und ob das funktionieren wird mit den Texans in der neuen Saison. Ich bin jetzt nicht so super optimistisch, aber das werden wahrscheinlich, denke ich mal, auch eher Lehrjahre sein oder eine Saison, in der man sich einfach finden wird. Ja, das erste Spiel der Saison wird auswärts gegen die Baltimore Ravens stattfinden. Ich würde behaupten, das ist nicht der einfachste Start, den man so haben kann. Da ist, glaube ich, mit noch nicht so wahnsinnig viel zu rechnen. Ein Sieg wäre da auf jeden Fall eine große Überraschung. Aber wir sind ja in der NFL, man weiß nie. Das letzte Mal in die Playoffs gekommen sind die Texans übrigens 2019 und sind in der zweiten Runde an den Kansas City Chiefs gescheitert. Das ist wirklich ein richtig verrücktes Spiel gewesen, denn die Texans lagen 24-0 in Führung und haben dann ja tatsächlich noch 31 zu 51 verloren. Jetzt konnte ich meine Schrift tatsächlich nicht lesen. Genau, also ganz schön bittere Pille. Mal sehen, wie diese Saison läuft. Die AFC South ist auf jeden Fall, da sind sich alle Experten einig, die schwächste Division aller in der NFL. Machen wir weiter mit den Indianapolis Colts. Da geistert ein Name schon seit Wochen durch die Medien. Man könnte denken, das ist der wichtigste Spieler der Colts, und zwar Jonathan Taylor, der Star Running Back der Colts. Ja, der Running Back Markt im Moment ist nicht so wirklich gut. Das haben wir, glaube ich, alle schon mitbekommen. Aber was da abläuft, ist, ja, würde ich sagen, für niemand gut. Ich habe auch das Gefühl, mit der Situation ist keiner glücklich, keiner weiß, wie es weitergeht. Chris Ballard, der GM der Colts, hat in einer Pressekonferenz ganz klar gesagt, es kotzt ihn an, es kotzt Jonathan Taylor an, es kotzt die Fans an, es kotzt einfach alle an. Ja, ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. er will die Beziehung, so hat er es genannt, mit Jonathan Taylor auf jeden Fall nicht aufgeben. Gleichzeitig gab es dann aber auch Gerüchte, dass die Miami Dolphins interessiert gewesen sein sollten, als auch die Packers. Von den Dolphins hätte man dann aber ja, ganz irrwitzige Forderungen gehabt. Man hätte sich gewünscht, dass sie im Tausch Jalen Waddle bekommen und noch mehr. Da sind die Dolphins natürlich nicht drauf eingegangen. Das wäre ein sehr, sehr, sehr seltsamer Trade gewesen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht einfach nur gemacht und gesagt worden ist, damit man sagen kann, ja, wir waren ja offen für einen Trade, auch wenn niemand darauf eingegangen wäre. Ja, verrücktes Thema auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe einfach, dass Jonathan Taylor zum Spielen kommt. Es war wirklich eine Verschwendung, wenn der jetzt auf der Bank sitzen würde. Der ist ja im Moment gerade noch auf der Pub-Liste. Mal sehen, ob das so bleibt. Die Pub-Liste erkläre ich gerne mal in einer anderen Folge übrigens. Nur so ganz nebenbei. Ja, auf der Headcoach-Position hat sich auch was getan. Shane Steichen von den Philadelphia Eagles ist gekommen. Der war ja bei ihrem Playoff-Run der Offensive Coordinator. Mal gespannt, wie der sich als Headcoach macht. Das ist natürlich auch eine ziemliche Unbekannte. Und man hat sich auch einen neuen Quarterback geleistet, Anthony Richardson. Auch Rookie natürlich, Runde 1, Pick 4 von den Florida Gators gekommen. Also auch alles neu bei den Colts. Im Endeffekt recht ähnlich wie bei den Texans, finde ich. Hat sich einfach unheimlich viel getan. Was ich da interessant fand, war die Geschichte, dass Anthony Richardson im Interview öfter mal erwähnt hatte, dass er sich natürlich als der richtige Mann für den Job sieht, aber er sich natürlich auch wünscht, dass er den Erwartungen entsprechen kann und dass es viel Druck ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob ja da so wahnsinnig viel Selbstbewusstsein da ist. Die Frage ist natürlich, ist zu viel Selbstbewusstsein besser als zu wenig? Bei einem Quarterback wahrscheinlich schon, oder? Was meinst du? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreib es mir doch einfach. Fände ich total gut. Also bei den Colts würde ich sagen, die Überschrift lautet dort definitiv auch Umbruch und Ungewissheit. Bei den Colts habe ich das Gefühl, da bewirbt man sich gerade für die verrückteste Franchise oder die wenig organisierte Franchise, weil die Washington Commanders haben sich ja jetzt gefangen. Also muss irgendjemand den Job übernehmen. Mal sehen. Es scheint wohl Irsay zu sein, der Besitzer der Colts, der da seine Bewerbungsunterlagen abgegeben hat. Als nächstes möchte ich mit den Titans weitermachen. Ja, was mir als erstes auffällt, ist, die haben eine ganze Menge Quarterbacks und draften auch gerne mal wieder einen dazu. Dieses Jahr kam Will Levis dazu. Trotzdem hält man an Ryan Tannehill als Starting Quarterback fest. Das heißt, Erfahrung hat sich da durchgesetzt. Nummer 2 ist Malik Willis und als 3 ist dann eben Will Levis gelistet. Ich bin gespannt, ob sich das innerhalb der Saison noch verändert. Ryan Tannehill bräuchte mal wieder einen Frühling, ist dann wahrscheinlich der 3. oder so, damit die Saison ein Erfolg wird. Denn letzte Saison war wirklich alles abhängig von Derrick Henry. Der hatte wieder 1500 Yards. Also über 1500 Yards Laufleistung, was natürlich auch auf die Knochen geht und was eben auch nicht sein kann, dass eine Offense sich nur auf das Laufspiel stützt. So ein bisschen funktionierendes Passspiel wäre da schon auch wünschenswert. Man hat sich auch verstärkt mit DeAndre Hopkins in der Offseason, hat dafür auch nicht wenig Geld gelassen, hat den Zuschlag erhalten. Da kann man eigentlich theoretisch nichts dagegen sagen. DeAndre Hopkins ist ein Weltklasse-Receiver. Das Problem, das man nur sehen kann bei Tannehill, Henry und Hopkins, ist eben, dass alle drei für ihre Position eben nicht mehr die Jüngsten sind. Und die Frage ist, ob dieses Level noch gehalten werden kann oder vielleicht auch noch ein bisschen ausgebaut werden kann. Auf der Wide-Receiver-Position ist dann nur noch Westbrook Ikhine zu erwähnen, der so im Mittelmaß rumdümpelt, würde ich sagen. Eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, der bräuchte jetzt einfach einen Breakout hier, um Tannehill noch eine zweite wirklich zuverlässige Anspielstation zu bieten. Oder eine dritte, wenn man Henry noch mitzählt. Und dadurch die Offense eben aus der Eindimensionalität zu führen. Denn das waren die Titans letzte Saison definitiv sehr, sehr eindimensional und leicht ausrechenbar. Es lief alles über Henry. Die Pässe haben mal funktioniert, mal nicht. Das war eher so ein bisschen Glückssache. Und ja, ich glaube, da hatte wirklich niemand Angst vor Tannehill und seinen Passfertigkeiten oder vor seinen Wide Receivern. Letzte Saison ja auch noch mit Robert Woods im Kader, der sich da aber auch überhaupt nicht durchsetzen konnte. 500 plus Yards, das würde ich jetzt sagen, auch nicht unbedingt der Rede wert. Viele Sacks haben die Titans aufs Parkett gelegt. Das war wirklich gut. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was mir jetzt einfällt zu der Defense. Ansonsten Turnover Ratio lag bei -3. Das ist natürlich auch kein Qualitätsmerkmal für Playoff-Football und lag wahrscheinlich auch daran, dass der Interception-Leader Byard 4 Interceptions abgefangen hat und danach kommt eigentlich niemand mehr. Also das waren die 4 und dann war mal hier einer und mal da einer, aber nichts, worauf man sich hätte verlassen können, dass die Pass-Defense irgendwie gezündet hätte. Eindimensionalität ist die Frage. Mike Rabel, muss ich sagen, der muss jetzt irgendwie hinkriegen, das Ruder doch noch rumzureißen. Die Mannschaft wird älter, die Playoff-Aussichten werden auch jedes Jahr geringer. Die waren letztes Jahr schon nicht so gut, sie haben es geschafft, in die Playoffs zu kommen. An den Jaguars gescheitert, knapp 16-20. Aber diese Saison könnte das, wenn überhaupt, nur funktionieren, weil die Division einfach unfassbar schwach ist und die Titans noch nicht schwach genug sind, um sich da nicht vielleicht doch durchsetzen zu können. Das erste Spiel ist in New Orleans gegen die Saints. Theoretisch machbar, würde ich sagen, wenn man sich am Riemen reißt. Aber ja, mal schauen, was passiert. Was dazu kommt, ist, dass die Titans im Moment einfach keinen Kicker haben. Die haben jetzt Michael Badgley auch gecuttet. Der ist traurigerweise letzte Woche schon bei den Washington Commanders gecuttet worden. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich glaube, das tut wirklich weh, wenn man innerhalb von nicht mal mehr 14 Tagen zweimal aus zwei verschiedenen Teams geworfen wird. Ja, ich bin mal gespannt. Worauf kann man bei den Titans auf jeden Fall achten in der neuen Saison? Ich würde sagen, ganz oben auf der Liste stehen die Throwback-Trikots von den Houston Oilers, die getragen werden. Waren ja früher die Houston Oilers und sind dann nach Tennessee umgezogen und dann die Titans geworden. Die Fans finden das so halb gut, glaube ich, aber die Trikots sehen ganz cool aus und wird mit Sicherheit ein Augenschmaus. Wenn es schon sportlich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig spannend wird. Viele Punkte wurden letztes Jahr auf jeden Fall nicht gemacht. Ich hoffe, da ändert sich was, damit sich Tennessee Football auch wieder ein bisschen sehen lassen kann. Mike Rabel mag ich nämlich tatsächlich sehr gerne. Genau. Und zu guter Letzt kommen natürlich auch noch die Jacksonville Jaguars zum Zug. Da wäre meine Überschrift stabil. Stabil bedeutet in der Division kein neuer Head Coach, kein neuer Quarterback und es hat die Saison vorher funktioniert. Das ist auch ganz wichtig. Und das ist bei den Jaguars auf jeden Fall der Fall. Nicht nur Trevor Lawrence ist mit Sicherheit froh, dass die Schreckensherrschaft von Urban Meyer ein jähes Ende gefunden hat vor 2 Jahren. Doug Peterson scheint seinen Job gut zu machen und scheint da gut reinzupassen. Die Jaguars haben eine super, super funktionierende Defense, einfach fantastisch. Sackleader Josh Allen hat letzte Saison abgeliefert und auch der Linebacker Foye Olukun, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, mit 128 Tackles aller Ehren wert. Wirklich, wirklich fantastisch, was da abgeliefert worden ist. 404 Punkte wurden gemacht, 350 zugelassen, heißt ja, immerhin 54 Punkte mehr gemacht als zugelassen. Das ist vollkommen in Ordnung. Man hat 9 Spiele gewonnen und 8 verloren. Ist dann am Schluss gegen die Kansas City Chiefs ausgeschieden. 27-20. War jetzt keine große Überraschung, aber ich glaube, da müssen sich die Jaguars auf jeden Fall ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Die Saison beginnt mit einem Spiel in Indianapolis gegen die Colts. Wer so ein bisschen zugehört hat, kann sich wahrscheinlich schon denken, was meine Meinung dazu ist. Ich denke, das sollten die Jaguars schaffen. Das wäre auf jeden Fall eine Überraschung, wenn nicht. Was ich da auch noch wichtig finde, auch offensiv ist da richtig was los. Travis Etienne, 1000 Receiving Yards als Running Back geliefert, also plus 1000. Christian Kirk, plus 1000 Yards als Receiver. Die Wide Receiver Tiefe ist da auch vollkommen in Ordnung. Zay Jones ist auf jeden Fall erwähnenswert. Der macht seinen Job wunderbar. Und als Tight End Evan Engram hat auch gute Zahlen abgeliefert. Alle sind geblieben, das heißt, stabil. Ich glaube, da kann man gar nichts anderes sagen. Die Jaguars haben sich auf der einen oder anderen Position verstärkt, haben nichts verloren, was irgendwie richtig wehtun könnte und sind so der aufsteigende Stern der AFC South. Und dann kommen wir doch gleich zu den Predictions. Die sind in diesem Fall deutlich einfacher, meiner Meinung nach, als noch in der Folge gestern. Da fand ich die NFC North schon deutlich schwieriger. Ja, die AFC South wird wahrscheinlich als Schlusslicht die Texans begrüßen dürfen. Ich glaube, das ist zu viel Durcheinander, was da herrscht. Und ich glaube, DeMeco Ryans wird sich finden müssen. CJ Stroud wird rausfinden müssen, wie es läuft. Und die Texans und auch die Colts werden sich um den letzten Platz battlen. In der gesamten Liga wird sich das nicht so weit unten abspielen wie letzte Saison. Da war das wirklich schon ein richtiges Trauerspiel. Ich denke, eine von beiden Mannschaften wird zünden und da wird man Potenzial sehen, dass Coach und Quarterback zusammen funktionieren. Und die Mannschaft an sich eben einfach ein gutes Grundgefüge und eine Grundchemistry hat. Ich glaube aber, die Texans werden Letzter, die Colts werden den dritten Platz erreichen und die Titans schaffen es auf den zweiten Platz und schaffen es vielleicht auch noch ganz knapp, einen Wildcard-Spot zu ergattern. Aber das wird wirklich haarscharf. Da bin ich mir nicht sicher, ob das funktionieren wird. Ich wünsche es Mike Rabel und den Titans. Andererseits wäre es vielleicht auch mal ganz gut, wenn die Titans auch so ein bisschen einen Grund haben, wieder neu anzufangen. Ich glaube, der ist im Moment, solange die Playoffs irgendwie noch erreicht werden, eben auch nicht gegeben. Ja, die Jaguars sind dann auf Platz 1. Ich bin gespannt, ob dieser Run von letzter Saison weiterlaufen wird und ob die Jaguars weiterhin überzeugen werden. Die Schedule-Schwierigkeit, die wollte ich auf jeden Fall auch noch erwähnen, finde ich total interessant. Die Colts haben den drittleichtesten Kalender, also die vermeintlich leichtesten Gegner in der Saison gegen sich. Das wird ihnen aber, glaube ich, nicht viel helfen. Und die Houston Texans haben den 7. leichtesten Schedule. Die Titans den 9. leichtesten. Ich glaube, das hilft tatsächlich, gerade bei so einer Mannschaft, die so in der Mitte liegt, mit Ausschlag nach oben oder nach unten, genauso wie die Jacksonville Jaguars mit dem 12. Platz da ganz gut aufgestellt sind. Ich glaube, das wird einfach eine Riesenüberraschung. Ich bin total gespannt, wie sich die AFC South schlagen wird. Die NFL ist deswegen so interessant, weil eben immer alles passieren kann. Sonst würde sowas auch nicht bei irgendwelchen Wettanbietern so beliebt sein, wenn das so vorhersehbar wäre, wie es sich manchmal anfühlt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es in dieser Division eine totale Überraschung geben wird. Wie gesagt, vielleicht haben die Texans oder auch natürlich die Colts den super Fit gefunden mit Coach und Quarterback und Team und eine der beiden Mannschaften überrascht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich freue mich über jede Überraschung und über jedes Spiel der neuen Saison. Ich bin total aufgeregt, kann es kaum erwarten, dass es jetzt in 6 Tagen losgeht. Und ich würde mich sehr dafür interessieren, auf welches Spiel du dich denn am meisten freust am ersten Spieltag? Was ist der Leckerbissen schlechthin? Ist es schon das Auftaktspiel, die Chiefs gegen die Lions, oder ist es was ganz anderes? Ja, lass es mich doch wissen. Es würde mich total freuen, was von dir zu lesen, und wünsche dir jetzt aber erstmal einen wundervollen Tag und bis morgen.
OneFM, der Football-Podcast.